Eine Tüte Heimat. Der Podcast über regionale Ökosysteme. Von Ecosystems for Business.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Eine Tüte Heimat. Mein Name ist Corinna Pommerening und ich freue mich heute auf meinen Gast Kerstin Ahmed-Mahr. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, liebe Kerstin.
Hallo, liebe Corinna.
Ja, schön. Klasse, dass wir heute virtuell zusammengefunden haben und ja über ein höchst spannendes Thema gleich sprechen werden. Und vor allem freue ich mich, weil wir ja unseren persönlichen Auftakt, unser Kennenlernen ja vor einigen Monaten in Montabaur hatten. Da haben wir uns bei einem Format, bei einer Veranstaltung kennengelernt, wo es auch um das Thema der regionalen Ökosysteme ging. Und ich fand euren Vortrag, euren Part zur VR Crowd äußerst interessant. Und so hatte ich doch die Idee, dich irgendwann mal in unseren Podcast einladen zu wollen. Und jetzt bist du unserer Einladung gefolgt und nimmst dir dafür die Zeit. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Vielen Dank. Ja, Kerstin, ich möchte dich noch kurz unserer Hörerschaft vorstellen. Du bist die Geschäftsführerin der VR Crowd GmbH mit Sitz in Würzburg, bist aber auch wirklich durch und durch Regionalbankerin, Genossenschaftsbankerin, hast viele Jahre in der VR Bank Würzburg gearbeitet, hast nach deiner Bankausbildung BWL studiert, warst dort verantwortlich in dem Firmenkundensegment der Kreditabteilung. Das hast du viele Jahre mit ganz viel Herzblut auch betrieben. Und dann habt ihr aber eure VR Crowd ins Leben gerufen, aus der Taufe gehoben, warst dann zusätzlich Geschäftsfeldverantwortliche und seit Anfang 2022 hast du dann auch die echte Geschäftsführung übernommen, seitdem dann auch euer Partnerbankenmodell gestartet ist oder ihr das auch etabliert habt. Ja, habe ich so das Wichtigste wiedergegeben, liebe Kerstin?
Total perfekt. Ich sage vielen Dank für die schöne Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, und das trifft es genau.
Ja, wunderbar. Schön. Also, dass du mit Herzblut dabei bist, dass du die Dinge, die du anschiebst, die du tust, liebst. Ich glaube, das werden unsere Hörer gleich selber wahrnehmen. Von daher freue ich mich, dass wir erstmal auch einen thematischen Einstieg mit dir vornehmen können. Wir sprechen über euer Unternehmen, die VR Crowd. Dann liegt es nahe, auch erstmal das grundsätzliche Geschäftsmodell zu erläutern. Uns interessiert natürlich auch, wie kam überhaupt die Idee zustande? Aber vielleicht so grundlegend erstmal als Einstieg, was bedeutet genau Crowd Investing? Es gehört ja nicht zur Standardproduktpalette von Regionalbanken. Es ist schon eine besondere Spezies. Ich glaube, das kann man schon noch so formulieren. Und vielleicht, wenn du in diese Ausführung gehst, liebe Kerstin, kannst du es vielleicht auch noch zum Crowdfunding abgrenzen.
Sehr, sehr gern. Ja, ganz grundsätzlich das Thema Crowd Investing, das haben wir nicht erfunden. Crowd Investing gibt's.
Ja.
Wir haben zwar die VR Crowd ins Leben gerufen, Crowd Investing gab es aber auch schon vor uns und hat auch ohne uns schon stattgefunden. Allerdings tatsächlich in den Jahren, ich sag mal vor 2018, relativ zaghaft. Crowd Investing hat einen ganz historischen Ursprung letzten Endes, dass viele Menschen nach dem Motto, was einer allein nicht schafft, das schaffen viele.
Ja, das kennen wir.
Ein Thema auf die Beine stellen, das gibt es tatsächlich ja auch außerhalb der Philosophie von Herrn Raiffeisen schon ganz, ganz lange. Ein historisches Beispiel ist die Freiheitsstatue, die Amerika ja geschenkt wurde ohne Sockel. Und der Sockel, der musste damals irgendwie finanziert werden und es war damals ein Spendenprojekt. Und wer Geld gespendet hat für den Sockel dieser Statue, der ist im Gegenzug in einer Zeitschrift, das war die New York World damals, die hat dem Herrn Pulitzer gehört. Das ist auch der Herr, dessen Name dieser Preis, der ja allseits bekannt ist, trägt. Er hat dann diese Menschen namentlich in einer Anzeige in seiner Zeitung als Dankeschön für diese Spende veröffentlicht. Und ja, das ist ein amerikanisches Thema und daher stammt wohl auch das amerikanisch sich anhörende Wort Crowdfunding.
Ja.
Und so ist eigentlich beim Crowdfunding ganz häufig der Hintergrund des Spendenthemas. Und letztlich hat sich aus diesem historischen Spendenthema Stück für Stück, peu à peu und anfänglich auch gesetzlich relativ ungeregelt, dann irgendwann auch das Thema Crowdinvesting rausentwickelt. Das hat einfach so seinen Lauf genommen, anfänglich, wie gesagt, gesetzlich ungeregelt. Und um das halt irgendwie voneinander abzugrenzen, ist dann im Sprachgebrauch auch das Wort Crowdinvesting entstanden. Es ist allerdings ein Sprachgebrauchswort, weil als die gesetzliche Regelung für diese Thematik eingetreten ist, da ist das Thema als Schwarmfinanzierung
Ja,
geregelt worden.
okay.
Nur wenn Sie heute von Schwarmfinanzierung reden, das Wort ist eigentlich eher weniger geläufig, das kennt niemand.
Ja.
Darum sprechen wir hier von dem, was wir hier betreiben, tatsächlich wirklich vom Crowdinvesting, auch um uns bewusst von dieser
Ja.
Crowdfunding-Spendeneinsammellösung, die es ja im
Gibt's ja
genossenschaftlichen
auch,
Bereich auch sehr
genau.
erfolgreich gibt und die
Seit
auch
vielen
voll
Jahren
und ganz
etabliert,
genauso
ja.
ihre Berechtigung hat, wie unsere Lösung auch. Und um uns da ein bisschen abzugrenzen, sprechen wir ganz bewusst vom Crowdinvesting.
Ja, okay. Ja, wunderbar für diese Herleitung auch nochmal. Und dieses Beispiel ist auch ganz wunderbar, auch einfach mal zu reflektieren. Es ist kein Instrument unserer Neuzeit, sondern wirklich schon eigentlich eine ältere Idee, aber die vielleicht gerade so hochaktuell ist wie nie zuvor. Ja, seit wann gibt es jetzt euch, wenn wir vielleicht speziell über eure VR Crowd sprechen? Wann wurdet ihr gegründet oder wann ist die Idee entstanden im Hause der VR Bank Würzburg?
Die Idee ist entstanden im Jahr 2017. Da haben wir angefangen, uns mit dem Thema Crowdinvesting zu beschäftigen, um letzten Endes aus, ja, damals aus Finanzierungssicht, Firmenkunden Zugang zu dieser Finanzierungsmöglichkeit zu schaffen. So ganz ursprünglich aus Banksicht schon auch, um innerhalb von Finanzierungen den Blankoanteil geringer zu halten, um eben den Teil, der ja in der Regel ja oft gar nicht mehr besichert ist, nicht durch Bankmittel abzudecken, sondern den Firmenkunden die Möglichkeit zu geben, diesen Anteil über die Crowd zu finanzieren und Nachrangdarlehen von der Crowd einzusammeln. Dafür haben wir die Plattform, die Webseite ins Leben gerufen, um über die Webseite die Anleger mit den Firmenkunden in Kontakt zu bringen, damit die Anleger auf digitalem Wege bei dem Firmenkunden der Bank als Projektträger wirklich diese Nachrangdarlehen zeichnen können. Die Idee für diesen Weg, die hat tatsächlich, ja, wie das immer so ist, dann doch mehr Zeit in Anspruch genommen, als wir ursprünglich dachten, dass sie nehmen wird. Wie das immer so ist, wenn man ein neues Thema startet, auch da sind wir häufig gegen die Wand gelaufen und hätten vielleicht auch, wenn wir den Durchhaltewillen nicht gehabt hätten, aufgeben können, haben wir aber nicht.
Ihr habt an eure Idee geglaubt.
Wir haben an unsere Idee geglaubt und alle Hürden genommen, sodass wir 2018 wirklich eine funktionsfähige Plattform am Start hatten, auf der wir dann wirklich 2018 das erste Projekt ins Funding gebracht haben. Es war damals ein Fitnessstudio, das Projekt Fit One. Und haben das auch wirklich zum Start mit dem ehrgeizigen Betrag von 1,1 Millionen Euro auf die Plattform gebracht und haben uns auch fest vorgenommen, dass wir die 1,1 Millionen vollständig einsammeln wollen. Im Nachhinein muss man sagen, das war echt ehrgeizig. Umso größer ist unser Stolz, dass wir das wirklich mit dem ersten Projekt schon in einem überschaubaren Zeitraum wirklich hinbekommen haben. Wir hatten wirklich auf einer Plattform, die zum Start null Anleger hatte.
Ja.
Und ein Anleger darf ja da ab 250 Euro, was ziemlich wenig ist, wenn man das mal auf 1,1 Millionen Euro bezieht, ja, darf ein Anleger investieren. Und es ist uns tatsächlich in 45 Tagen gelungen, diese 1,1 Millionen Euro komplett einzusammeln.
Ist aber
War eine
relativ schnell, oder?
für ein Stadtprojekt definitiv.
Ja.
Mittlerweile ist die Plattform so etabliert, wir können auch 2 Millionen an einem Tag einsammeln. Aber die Plattform gibt es seit vielen Jahren
Ja,
und hat
okay.
mittlerweile viele tausend Nutzer. Damals hatte sie null. Aber ich denke, das veranschaulicht so ein bisschen das Thema, was da am Anfang alles für Stadthürden zu nehmen sind. Aber man kann alles immer aus zwei Seiten sehen. Entweder aller Anfang ist schwer oder jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.
Oh,
Ich bin für
wunderbar. Ich
Zweiteres.
auch, unbedingt. Ja, schön, Kerstin. Ja, klasse. Jetzt hast du schon gesagt, wie ist so die durchschnittliche Laufzeit oder wie lange braucht es dann auch, diese Projekte dann zu finanzieren? Wann ist das die Projektsumme erreicht? Wie hoch ist denn die durchschnittliche Projektsumme?
Ich meine, das variiert natürlich immer so ein bisschen, je nachdem, wie das so sich angeht. Aber ich sag mal so, in der Regel sind die Projekte zwischen, ich sag mal, unser kleinstes Projekt waren 330.000 Euro und unser größtes waren fast 3 Millionen.
Ja.
Und das ist auch wirklich die Range und
Ja,
Bandbreite. Und so
okay.
kommen wir auch ungefähr auf das Durchschnittliche. Das liegt so, ich sag mal, bei zwischen 1 Million und 1,5.
Ja, okay. Und jetzt wäre es natürlich nochmal interessant, da komme ich gerade drauf, weil du eben sagtest, die Anleger können mit 250 Euro schon investieren. Wie ist denn die durchschnittliche Anlagesumme?
Die durchschnittliche Anlagesumme, die liegt im Moment bei etwa 10.000 Euro,
Aha.
kommt aber wirklich aus einer echt großen Bandbreite. Wir haben wirklich eine Vielzahl von Anlegern, die regelmäßig einfach immer nur 250 Euro ins Projekt investieren. Wir haben aber auch eine nennenswerte Anzahl von Anlegern, die immer mal wieder 100.000 Euro oder auch einen Schnaps mehr in ein einzelnes Projekt investieren. Und aus dieser Bandbreite stammt wirklich der Durchschnitt von 10.000. Wenn man die ganz Kleinen mal wegnimmt und die ganz Großen mal wegnimmt, wenn man wirklich nur aus dem mittleren Segment den Durchschnitt errechnet, dann liegt das so bei 5.000, 6.000, 7.000 Euro.
Ah
Das
ja,
ist
okay.
das, was die meisten Menschen in ein Einzelprojekt investieren. Und unsere, ich würde sagen, 95% unserer Anleger investieren wirklich in ganz viele Projekte. Die haben das Prinzip der Risikostreuung auf allen
Ja, okay.
Ebenen also wirklich verstanden. In der Regel überlegt sich der Anleger eben seinen Gesamtbetrag, den er in dieser Anlageklasse investieren möchte, separiert es im Idealfall auf ein extra Konto, ähnlich wie ein Wertpapierabwicklungskonto und tätigt dann von diesem Konto aus immer wieder Investitionen in unterschiedliche Projekte. In der Regel ist dieses Konto dann auch das Gutschriftskonto für die Erträge, sodass das Geld immer wieder auf dieses PowerCrowd-Portfolio-Konto zurückfließt und von da aus auch immer wieder weitere Investitionen getätigt werden aus den Zinsen, die zurückfließen, aus den Tilgungen, die zurückfließen. Wenn das Geld in der Anlageklasse mal drin ist, bleibt es da meistens
Ja,
auch.
okay, das ist ja dann auch wichtig zu wissen, ja, okay. Also wirklich wiederkehrende Anleger, die dann auch davon überzeugt sind und wahrscheinlich mal Ausschau halten dann nach aktuellen und neuen Projekten.
Genau, das definitiv. Bei manchen Projekten muss man sehr schnell sein und beim einen oder anderen Projekt geht es wirklich so schnell, da kommen die dann halt mal nicht zum Zug. Ich glaube, unsere kürzeste Funding-Dauer war neulich mal 21 Minuten. Da
Was?
haben 110 Menschen innerhalb von 21 Minuten 550.000 Euro gezeichnet.
Das gibt's
Da
doch
war das
gar nicht.
Projekt, doch, da war das Projekt offensichtlich sehr attraktiv für die Anleger. Und da kommt es definitiv auch drauf an. Das ist entscheidend
Ja,
für den
okay.
Projekterfolg. Wie attraktiv ist das Projekt für die
Ja, okay.
Anleger?
Und ihr habt ja auch wirklich ein Marketinginstrument, was dann auch im Vorfeld läuft, dass das auch entsprechend dann beworben wird und die Anleger dann auch genau wissen, wann kommt welches Projekt und können sich dann im Grunde auch
Genau.
den Wecker dazu stellen.
Und das machen die offensichtlich auch,
Scheint
wie
ja
wir immer
so,
wieder
sonst
feststellen
klappt es ja
dürfen.
nicht, ne, mit 21 Minuten. Das ist ja wirklich sehr beeindruckend. Welche Art von Projekten werden denn über eure Plattform finanziert? Gibt es da auch vielleicht einen besonderen Fokus, den ihr jetzt in den letzten Jahren schon feststellen konntet? Oder ist es auch ein Mix an Branchen, an Projektthemen, Inhalten?
Ich würde sagen, das ist der Mix, der uns tatsächlich auszeichnet. Wir sind schon ganz, ganz bewusst wirklich Kooperationspartner von Volks- und Raiffeisenbanken und finanzieren auch auf unserer Plattform alle die Arten von Projekten, die man klassischerweise auch bei Volks- und Raiffeisenbanken vermutet. Natürlich ist es so, wie das halt bei Volks- und Raiffeisenbanken so ist, dass natürlich vielfach Immobilien finanziert werden bei Volks- und Raiffeisenbanken. Von daher haben wir, glaube ich, ein leichtes Übergewicht an Projekten aus dem Immobilienbereich. Trotzdem ist allein bei den Immobilienprojekten die Bandbreite wirklich groß. Das sind Bauträgerprojekte, Aufteilerthemen. Wir haben aber auch viele Unternehmensfinanzierungen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Hat mal eine Firma, die baut Teakdecks für Yachten und Schiffe. Wir hatten mal eine Firma, die baut Paletten und wir haben aktuell einen großen Stahlhandel, der ein Projekt finanziert. Also auch da ist die Bandbreite groß und auch das Thema erneuerbare Energien findet sich natürlich auf unserer Plattform. Da würde ich auch sagen, rechne ich in der Zukunft jetzt auch mit einem stärkeren Zuwachs. Das Thema ist ja überall in aller Munde und gerade im Bereich erneuerbare Energien ist auch dieses Thema Bürgerbeteiligung sehr relevant. Und was sich eben über die Crowdinvesting-Plattform super abbilden lässt, ist das Thema Bürgerbeteiligung, weil wir die Zeichnungsmöglichkeit natürlich auch in welcher Definition auch immer quasi technisch voreinstellen können. Und so ist es relativ einfach, bei einem Projekt aus dem Bereich erneuerbare Energien zu sagen, das dürfen jetzt mal nur Menschen mit dieser und jener Postleitzahl
Und
beispielsweise
das könnt ihr auch
zeichnen.
dann so einschränken.
Das können wir dann alles so einschränken. Wir können eigentlich jeden definierbaren Nutzerkreis einschränken, na, entweder auf die Postleitzahl oder wir haben auch schon zum Beispiel für die Mitglieder eines landwirtschaftlich tätigen Vereins, das ist ein Maschinenring, haben wir auch schon mal ein Projekt gestartet. Das durften dann nur Mitglieder dieses Vereins beispielsweise zeichnen, weil das ein Vereinsthema war. Und wir können natürlich auch für Volks- und Raiffeisenbankenprojekte fanden, die dann nur die Mitglieder dieser Volks- und Raiffeisenbank zeichnen dürfen. In dem Fall ist dann nicht ein Firmenkunde der Bank der Projektträger, sondern die Bank ist es selbst und stellt selbst ihren Mitgliedern ja die Möglichkeit, so ein Projekt zeichnen zu dürfen, was, denke ich, eine ganz wunderbare Möglichkeit ist, für Volks- und Raiffeisenbanken von dem Image wegzukommen, wir könnten nicht digital, weil in dem Moment, wo die Bank selber als Projektträger auftritt und ihren Kunden sagt, guckt mal, wir können auch komplett digital. Wir sind nämlich wirklich komplett digital. Bei uns zeichnet der Anleger voll digital. Er bekommt zu keinem Zeitpunkt Papier zugeschickt und er muss auch zu keinem Zeitpunkt bei uns Papier unterschreiben. Für den Anleger sind wir eine 100% Digitallösung. Ich glaube, das ist für Volks- und Raiffeisenbanken ganz schön, zeigen zu können, wir können auch das.
Sag mal, habt ihr denn nur Kunden, also Anleger aus dem Umfeld der Volksbanken, Raiffeisenbanken? Konzentriert sich das oder hast du da auch andere Erfahrungen?
Wir sind für Anleger, sind wir tatsächlich eine komplett offene Architektur. Auf www.vr-crowd.de gibt es rechts oben einen Registrieren-Button, den kann jeder betätigen. Wir haben tatsächlich auch Anleger von Banken. Da bin ich mal so frei. Ich wusste selber vorher gar nicht, dass es die gibt. Die sind mir gar nicht aufgefallen. Die finden uns auch, aber das sind natürlich vorwiegend ja, Menschen, die ohnehin eine digitale Affinität haben. Die gucken sich natürlich im Internet um. Die finden uns dann auch. Die sind dann auch bei Digitalbanken, die mir vorher gar nicht bekannt waren. Trotzdem muss ich sagen, die große Vielzahl derer, die bei uns große Beträge anlegen, es sind wirklich Kunden von Volks- und Raiffeisenbanken, weil die vertrauen einfach diesem dahinterstehenden Prinzip und die verstehen dieses Prinzip, dass bei uns anders als bei allen anderen Crowdinvesting-Plattformen, also dieses Prinzip hat ja niemand, die sind alles Standalone-Lösungen. Und bei keiner anderen Crowdinvesting-Plattform sind die Projekte so wie bei uns eben von einer Volks- und Raiffeisenbank mitfinanziert.
Mitfinanziert und somit ja auch mitgeprüft. Das ist ja dann wirklich das USP, wenn man so will, von euch, oder?
Es ist es tatsächlich. Und bei uns kann sich der Anleger darauf verlassen, dass wenn er in ein Projekt investiert, dass eben auch die Bank in diesen Projektträger investiert hat und diesen Projektträger eben
Vertraut.
finanziert hat. Und das ist einfach eine sehr vertrauensbildende Maßnahme. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, bei uns beträgt der durchschnittliche Zeichnungsbetrag 10.000 Euro. Bei den Mitbewerbern liegt er bei unter 1.000 Euro. Also die Bandbreite, die ist schon wirklich groß und der Spread ist auch wirklich groß. Und es wird da glücklicherweise tatsächlich sehr viel mehr Vertrauen entgegengebracht als
Ja,
andere.
wunderbar.
Ja.
Aber ich glaube, das ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren dann auch
Definitiv.
eurer Plattform, eures Geschäftsmodells. Ja, wunderbar. Ich würde gerne mal ganz kurz auf den Start eingehen, auf eure Gründungsphase. Du hattest jetzt davon gesprochen, war nicht ganz so einfach. Ihr hattet gewisse Hürden. Aber ich finde, so innerhalb von einem Jahr, also 2017 gab es die Idee, 2018 war eure Plattform funktionsfähig. Das finde ich schon beachtlich. Also von daher erstmal Chapeau. Was waren denn damals die Erfolgsfaktoren, dass ihr es dann doch gegen diese Widerstände geschafft habt oder diese Widerstände und mögliche Hemmschwellen, Hemmnisse überwinden konntet? Gab es Enabler, die vielleicht auch die Idee mit vorangebracht haben?
Ich sag mal so, in erster Linie war es tatsächlich einfach machen.
Okay,
Man
ja.
muss den starken Willen haben, das tun zu wollen und muss das Ziel immer klar vor Augen haben. Und das hatten wir. Natürlich dachten wir anfänglich, dass das alles sehr viel einfacher ist. Und wenn man aus so einer Bank kommt, da macht man sich von vielem gar keine Vorstellung. Ich meine, wenn man aus einer Bank kommt, was auch bei mir so der Fall war, ja, da kennt man das, dass man Formulare halt bei einem entsprechenden Verlag vorfindet und die downloaden kann. Dass wir dann tatsächlich neben der funktionierenden Software tatsächlich auch erstmal einen Vertragswerk kaufen mussten. Natürlich gibt es Kanzleien, die sich auf sowas spezialisiert haben und natürlich bieten die einem ein solches Vertragswerk an, gegen viel Geld versteht sich. Und dass es natürlich nicht damit getan ist, dieses Vertragswerk einfach nur zu kaufen, sondern wenn man es denen abkauft, auch den Hinweis bekommt, ja, da gibt es ja ständig gesetzliche Neuerungen. Wir können das gerne für Sie auf dem Laufenden halten. Da müssten wir eine Mandatsvereinbarung mit Ihnen schließen. Das ist man natürlich so nicht unbedingt gewohnt als Volks- und Raiffeisenbank und merkt halt jedes Mal, wenn man die eine Stufe genommen hat und denkt, man hätte das Ende erreicht, oder kommt die nächste.
Ja.
Und so waren es tatsächlich ganz viele Themen, aber ich sag mal so, wenn wir am Anfang gewusst hätten, worauf wir uns da wirklich einlassen, dann wäre uns die Aufgabe vielleicht zu groß gewesen und wir wären sie nie
Ja,
angegangen.
okay.
Darum sage ich immer, wie gut, dass
Dass
wir
ihr
es
es
am
gar nicht
Anfang nicht
wusstet.
wussten und einfach immer weitergemacht haben,
Ja.
so lange, bis es dann irgendwann funktioniert hat. Uns war auch während der Gründungsphase immer mal wieder schon klar, dass es wahrscheinlich als Einzellösung einer Bank schwierig wird, das wirklich zum Erfolg zu führen. Als wir die Plattform dann wirklich am Start hatten, war es uns auch tatsächlich klar, dass man als Einzelplattform niemals den Traffic erzeugen könnte, der einen ausreichend interessant macht, sowohl für Projektträger als auch für Anleger. Für Projektträger ist man als Plattform dann interessant, wenn es ganz viele Anleger gibt. Und für Anleger ist man als Plattform dann interessant, wenn es in ausreichendem Turnus neue Projekte gibt, um eben das Risiko da streuen zu können. Und dass, wenn jetzt in Deutschland, weiß ich nicht, jede Volks- und Raiffeisenbank, die es so gibt, eine eigene Plattform ins Leben rufen wollen würde, dann wäre der Dschungel für beide Parteien viel zu dicht, sowohl für die Firmenkunden als Projektträger als auch für die Anleger. Und die würden sich für keine Plattform wirklich entscheiden. Aber dadurch, dass wir dann sehr schnell zu diesem Partnerbankenmodell übergegangen sind, bin ich der ganz festen Überzeugung, dass ja auch auf dieser Ebene tatsächlich dieses, was einer allein nicht schafft, das schaffen viele, Prinzip ja gelebt wird durch das Partnerbankenmodell. Und auch da zeigt sich, dass dieses Prinzip heute genauso wie vor Hunderten von Jahren wertvoll ist, funktioniert und tatsächlich zum Erfolg führt.
Ja, okay, ja, klasse. Wie viele Partnerbanken habt ihr denn mittlerweile angeschlossen, Kerstin?
Im Moment sind wir ungefähr 40 Partnerbanken und ja, sind aktuell bemüht, ungefähr einmal im Monat eine neue mit dazuzunehmen. Kriegt man soweit auch ganz gut hin.
Ja, okay. Wir verlinken ja eure Seite. Du hattest es ja vorhin auch schon genannt. In den Shownotes wird dann auch nochmal der Link zu finden sein. Und dann kann man sich ja auch anzeigen lassen, wo ihr überall vertreten oder eure Plattform mittlerweile dann auch angeschlossen ist. Auch bei uns hier oben im hohen Norden habe ich gesehen.
Ja, Schleswig-Holstein sind wir sogar gut vertreten.
Wenn du jetzt nochmal vielleicht das Potenzial und auch die Marktchancen bewerten würdest mit deiner Expertise, du hast nun so viele Jahre Erfahrung einfach in diesem Segment, wie würdest du denn auch hier den Ausblick vornehmen?
Auch da würde ich sagen, das ist letzten Endes für alle Beteiligten auf der Plattform immer eine Win-Situation. Von daher würde ich mal sagen, Anleger, Projektträger und Partnerbank, Win, Win, Win. Ich denke, für viele Banken nimmt weiterhin diese Thematik, Blankoanteile doch lieber gering halten zu wollen, immer stärker zu. Und das Crowdinvesting ist einfach eine super Möglichkeit, den Anteil am Blanko, den die Bank nicht unbedingt selber in den Büchern haben möchte, über die Crowdinvesting-Plattform auszuplatzieren und so dem Kunden eben doch die Finanzierung zu ermöglichen, ohne ihm zu viel echtes Eigenkapital zumuten zu müssen oder ihn eben rausschicken zu müssen und ihm, ja, ich sag mal, anderen Messern, den Kapitalgebern in die Arme treiben zu müssen. In dem Moment, wo eine Bank den Kunden aufgrund dieser Forderungen, ja, ich sage es jetzt einfach mal so salopp, einem anderen Messer an den Kapitalgeber in die Arme treibt, wird die Bank nicht mehr so einfach in der Hand haben, wie die Zahlungsströme aussehen werden für dieses andere Messer an den Kapital. Über die VR Crowd kann die Bank das wunderbar mitmodellieren und kann selber darauf achten, dass die Zahlungsströme für beide Finanzierungsbausteine aufeinander abgestimmt sind, so dann auch gut zueinander passen und nicht unbedingt der Kapitaldienst für das Fremdkapital dadurch gefährdet werden könnte, dass der andere Messer an den Kapitalgeber zu irgendeinem Zeitpunkt zu überzogenen Vorstellungen hat. Von daher ist eigentlich die Crowdinvesting-Lösung ja dafür da, die Fremdfinanzierung für die Bank bequemer möglich zu machen. Und zusätzlich dazu hat die Bank ja den schönen Effekt, dass sie aus dem Crowdinvesting-Anteil ja auch noch einen Provisionsanteil bekommt. Und zwar eigentlich einen ganz erquicklichen.
Also einmal ist natürlich die Ertragsseite, dass es lukrativ ist, aber ich glaube, wir haben auch noch weitere Perspektiven, die ja hier positiv auch zu bewerten sind, Kerstin. Also wenn wir auch daran, du hast ja vorhin gesagt, dieser Regionalaspekt, dass man auch wirklich die Region vor Ort mit einbeziehen können, also Bürgerbeteiligung, Menschen in der Region, die Unternehmen dann unterstützen wollen, das ist ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, oder?
Total. Zum einen ist es diese Beteiligung der Bürger ja aus der Region, wo auch immer. Und zum anderen ist es tatsächlich auch, dass die Bank über die Crowdinvesting-Plattform ihren Firmenkunden eine Finanzierungsmöglichkeit bieten kann, die für den Firmenkunden ja auch eine Wahrnehmung mit sich bringt und dadurch auch einen Marketing-Effekt hat. Jede andere Form der Finanzierung ist ja letztlich anonym und sorgt ja nur dafür, dass der Kunde an Geld kommt, sage ich mal. Im Falle des Crowdinvestings hat der Firmenkunde ja auch die Möglichkeit, eine Wahrnehmung zu generieren. Und auch wenn unsere Partnerbanken nicht die Projekte bewerben, natürlich ist es üblich, dass die Banken während der Laufzeit eines eigenen Projektes die Plattform an sich bewerben und da ja dann auch Aufmerksamkeit auf dieses Projekt aus der Region durch ihre eigenen Marketingmaßnahmen auf die Plattform tatsächlich bringen. Und so verschafft es dem Firmenkunden der Bank ja auch eine tolle Wahrnehmung in der Region und wenn es gewünscht ist, natürlich über unsere Marketingmaßnahmen der Plattform auch über die Region hinaus. Das kann man tatsächlich in beide Richtungen gut steuern. Und beide Effekte kann man ganz, ganz bewusst spielen. Und ich glaube, vielen unserer Projektträger ist es tatsächlich auch wertvoll, sich selber, ich sag mal, dadurch zu schmücken, aufzuwerten, wie auch immer man es verstehen möchte, nach außen hin kenntlich zu machen, dass er ja von sowas mit einem so guten Ruf wie eine Volks- und Raiffeisenbank tatsächlich finanziert wird. Also und viele unserer Kunden sind da ja auch irgendwie tatsächlich stolz drauf und machen das auch gern kenntlich, weil ich würde mal sagen, an der Stelle ist es ja wirklich ein Vorteil, dass den Volks- und Raiffeisenbanken der gute Ruf anhaftet, sehr konservativ in ihren Kreditentscheidungen zu sein. Und wenn dann jemand nach außen kenntlich machen kann, guck mal, ich erfülle die Bonitätskriterien, dass ich über die Volks- und Raiffeisenbank finanziert werde. Das finden viele Kunden tatsächlich gut und ist ihnen wertvoll.
Ja, okay. Wie stellt sich denn die Situation der Projektträgerrekrutierung dar? Müssen Banken wirklich sehr aktiv werden, um dann auch die ersten Projektträger zu aktivieren, zu mobilisieren für diese Plattform? Oder machen das dann einzelne Firmenkundenberater dann bilateral? Wie können wir uns den Prozess so vorstellen?
Der Prozess, der findet tatsächlich aus vielen Richtungen statt, sage ich mal. Ich glaube, das Schönste und Wünschenswerteste für eine Bank ist immer, wenn das Produkt für sie neu ist, dass sie tatsächlich einen Bestandskunden findet, zu dem die Bank ohnehin ein gutes Vertrauen hat und mit dem sie gern so einen Schritt geht, dass die Bank als erstes tatsächlich so ein Projekt mit einem Bestandskunden, dem sie vertraut, gern geht und auch gern mit dem in die Außenwirkung tritt. Andererseits ist es tatsächlich auch so, dass wir hier bei, ja, wirklich einfach über kontakt@vrcrowd oder über unsere Telefonnummer, die man auf unserer Webseite findet, auch wirklich viele Anfragen von Projektträgern hier bei der
Ach,
VR
direkt
Crowd
bei
immer
euch,
erhalten.
ja, okay.
Und wenn eine Bank das wünscht, dann vermittle ich natürlich gerne auch den Kontakt an der Bank aus der Region, eben diese Anfrage kommt. Also von daher, das funktioniert in beide Richtungen. Mein Eindruck ist aber immer, am wohlsten fühlen sich die Bank tatsächlich, wenn sie mit ihren Bestandskunden in das Thema einsteigen und ihren Bestandskunden eben diese neue Möglichkeit der Finanzierung einfach mal näher bringen, um mit denen in das Thema zu starten. Ansonsten bekommen unsere Partnerbanken, wenn sie mit dem Thema starten, natürlich auch intensiven Support
Ja.
von uns.
Ja.
Und ich meine, für alle, die es interessiert, man kann mir und der VR Crowd natürlich auch auf Social Media folgen,
Ja, genau.
LinkedIn und Instagram. Und von mir kann man ja fast ein Bewegungsprofil erstellen.
Ja.
Ich fahre ja auch gerne zu unseren Partnerbanken und moderiere da Kundenveranstaltungen, um die Kunden zum Thema Crowdinvesting mit der VR Crowd abzuholen, aufzuschlauen, zu begeistern, wie
Ja.
auch immer.
Ja.
Also von daher, den Prozess, den kann man aus ganz vielen Richtungen angehen und da gibt es im Rahmen des Onboardings auch ganz viel Support von uns.
Ja, wunderbar. Schön. Ja, Kerstin, vielen Dank für diese Einblicke. Also einmal spannend, wie ihr ja eure Historie, diese, was sind es jetzt? Es sind ja dann doch 6 Jahre, auf die ihr zurückschauen könnt, wie ihr das so gestaltet habt und wie
ja,
aus.
Sagen wir mal so, wir feiern Fünfjähriges am 14.09. Vor 5 Jahren ist
Okay.
unser erstes Projekt an den Start gegangen.
Okay, ja toll, super, 5-Jähriges, siehst du. Ja, aber von der Projektidee, so meinte ich es vorhin, das hattest du ja gesagt, 2017. Also du hast 6 Jahre dich intensivst mit diesem Thema beschäftigt. Wenn ich
Ja.
dich noch nach einer Empfehlung fragen würde für unsere Zuhörerschaft. Du hast dich jetzt nun wirklich intensivst mit diesem Thema auseinandergesetzt. Du hast nicht nur das theoretische Wissen, die Expertise, du hast auch wirklich einfach hier das Know-how aus der Praxis. Was kannst du noch mit auf den Weg geben? Was wären so deine Tipps, ja, einfach auch für die Entscheider in Banken, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen?
So ganz grundsätzlich, der allererste Schritt ist aus meiner Sicht immer mal www.vr-crowd.de rechts oben registrieren und sich selber mal das Erlebnis gönnen, wie einfach sowohl der Registrierungs- als auch der Zeichnungsprozess ist. Dann natürlich auch mal unser Newsletter abonnieren und das Thema einfach mal mitbeobachten, was es mit einem selber macht, wenn man diesen Newsletter regelmäßig bekommt und sieht, wie die Unternehmen da präsentiert werden und ja, was das letzten Endes tatsächlich für eine schöne Anlageklasse ist. Die einzige Anlagemöglichkeit in den deutschen Mittelstand. Das ist aus meiner Sicht immer mal so der erste Schritt, das mal aus Anlegersicht kennenzulernen. Und aus der Anlegersicht raus ergibt sich dann meist auch, ja, so dieser ganze Finanzierungsaspekt. Aber ich glaube, da habe ich vorhin tatsächlich auch viel dazu erzählt. Es macht tatsächlich Fremdfinanzierung deutlich einfacher, wenn dieser Baustein mit drin ist.
Ja, okay. Ja, wunderbar. Das ist ein prima Abschluss, Kerstin. Ich sage danke dafür. Und du hast eben die Links ja schon erwähnt. Wir werden natürlich dann auch die Social-Media-Kanäle noch in den Shownotes ergänzen. Und jeder, der sich angesprochen fühlt, mehr dazu erfahren zu wollen, du stehst äußerst gerne für weitere Gespräche zur Verfügung, so wie ich dich ja auch kennengelernt habe. Ja, und von daher sage ich danke für deine Zeit, liebe Kerstin. Weiterhin ganz viel Erfolg. Und vor allem eine schöne Party dann zum 5-Jährigen.
Ich sage danke, Corinna, dass ich dabei sein durfte. Hat auch mir total viel Spaß gemacht. Und bei aller Liebe vor Podcast, was du ganz wundervoll moderiert hast, ich freue mich trotzdem auch auf ein nächstes persönliches Treffen.
Ja, genau. Das holen wir dann auch in Kürze nach. Sehr, sehr gerne.
Sehr
also,
schön.
Alles Gute und auch an unsere Zuhörenden eine gute Zeit und bis bald.
Tschüss.
Was sind Ihre Erfahrungen zum Thema in dieser Episode? Schreiben Sie uns über LinkedIn. Und hören Sie gerne wieder rein bei der nächsten Folge von Eine Tüte Heimat, der Podcast über regionale Ökosysteme. Von Ecosystems for Business.